Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo zusammen. So, da sind wir wieder. Heute mit der Folge 665 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle Zuhörer und freue mich über die ganzen Zuschriften, die auch immer noch gekommen sind zu meiner Umfrage nach der Zeitgemäßigkeit eines Audiocasts. Gut, die Masse spricht zwar nicht von Audiocasts, aber von einem Podcast, weil man sich darüber eben einfach nicht im Klaren ist, wie man hier der Industrie wieder auf den Leim gegangen ist. Das ist genauso wie Tesafilm und Tempotaschentücher und ähnliche Sachen. Das wurde von der Industrie genutzt, da wurden Marken gesetzt. Und Podcasts von iPod und ähnlichen ist eben Apple bezogen. Das hier ist nicht Apple bezogen. Das ist nur eine reine Audiodatei, die firmenunabhängig ist. Nur um es nochmal in Erinnerung zu rufen. Also, der Audiocast. Ich habe mich heute natürlich wieder ein paar Themen ausgesucht, die ich für interessant halte und über die ich gerne mal sprechen möchte. Und ich denke, bevor ich lange darum herumrede, fange ich einfach mal an. Sind Sie schon mal mit der Bahn gefahren? Dumme Frage, oder? Die meisten von uns sind schon mal mit der Bahn gefahren. Viele sind öfter mit der Bahn gefahren. Eine ganze Menge müssen regelmäßig mit der Bahn fahren oder fahren sogar gern mit der Bahn. Jo, und wie machen Sie das nun? Naja, früher ist man irgendwo zum Bahnhof gegangen, hat sich beraten lassen, hat eine Fahrkarte gekauft und dann ist man mit der Fahrkarte zum Zug oder nach Hause gegangen, wenn man sie für die Zukunft gekauft hatte. Das ist ja nun lange vorbei. Wir haben unsere Datelfone, die ja mehr oder weniger unabdingbar für unser Leben werden. Und da gibt es die DB-Navigator-App. Wer viel mit der Bahn fährt, kennt sie ganz sicher. Denn ohne diese Applikation ist es kaum noch möglich, Informationen zu bekommen über Ausfälle von Zügen, über Verspätungen, über Änderungen, über Anschlusszüge und ähnliche Sachen. Auch die aktuelle Reihenfolge der Wagen wird über diese Applikation sichtbar und die ist manchmal sehr wichtig, denn mir ist es schon wiederholt passiert, im Wagenstandsanzeiger auf dem Bahnhof stand was ganz anderes als das, was dann in den Bahnhof hineingezogen oder geschoben worden ist. Ja, auch die Ticketkauf an Bord, wenn man eingestiegen ist, den gibt es so auch nicht mehr. Das kann man dann nur noch über eine solche Applikation machen, die man auf das eigene Datelfon draufgenagelt haben muss. Und anders geht's nicht mehr. Es ist schon eine merkwürdige Welt, dass sich viele Leute auf meiner Hardware ausruhen, mir die Verantwortung übertragen, dass ich dafür sorgen muss, dass das Teil sicher ist, dass es up-to-date ist, dass es keine Schadsoftware drauf ist und so weiter und so weiter. Ist aber ein anderes Thema. Nur noch mal auch hier in Erinnerung gerufen. Aber wussten Sie eigentlich, dass diese DB-Applikation eine sehr bösartige Schnüffel-Applikation ist, ein Programm, welches Informationen weitergibt, viele persönliche Informationen weitergibt, ohne dass Sie was dagegen machen können, ohne dass Sie das wissen? Und das Unternehmen Digital Courage oder Digital Courage oder wie auch immer man es aussprechen will, hat das jetzt öffentlich gemacht und bereitet eine Klage gegen die Deutsche Bundesbahn vor. Man hat denen die ganzen Sachen vorgehalten, man hat also die Applikation untersucht, auseinandergenommen, geguckt, was steckt da alles so weiter drin und hat der Bahn geschrieben, hör Kinder, so geht das nicht, hat ihnen 2 Monate Zeit gegeben, aber die Bahn hat sich überhaupt nicht gerührt. Interessiert die überhaupt nicht. Naja, jetzt kann man sagen, okay, ist eine Einstellungssache. Nee, ist es nicht. Wenn man diesen DB-Navigator auf dem Datelfon öffnet, dann kann man wählen zwischen alle Cookies zulassen oder Cookie-Einstellungen öffnen oder nur erforderliche Cookies zulassen. Nur erforderliche hat der Gesetzgeber da hineingeschrieben, das ist EU-weit auch so, damit wir sicher sein können, dass nur das, was unabdingbar ist für die Funktion dieses Programmes auf unserem Telefon, dass nur das benutzt wird. Also klickt man, nur erforderliche Cookies zulassen, lehnt sich zurück in den bequemen Sitz der Bahn und wird ausgespielt. Warum? Weil massenhaft persönliche Informationen weitergegeben werden. Die Bahn behauptet, dass insgesamt 10 Unternehmen und Dienstleister unabdingbar sind an der Mitwirkung, wenn wir eine Fahrkarte kaufen, das zwingend erforderlich ist. Und deshalb werden unsere Daten, die wir vorher angeben mussten, um so eine Fahrkarte zu kaufen, es lebe die Zeit, wo die aus Pappe waren und geknipst wurden, ohne dass wir es wissen und ohne dass wir es machen können oder ohne dass wir es abschalten können, man könnte sagen, veröffentlicht werden. Also ganz konkret, wenn Sie in der App zum Beispiel eine Zugverbindung von Köln nach München oder was weiß ich wohin suchen, dann werden diese Informationen, man muss ja eingeben, wann man fahren will, von wo nach wo, mit wie vielen Personen, wie viele Kinder dabei sind und so weiter. Dann werden diese Informationen an die Adobe Marketing Cloud übermittelt. Muss man sich überlegen, Adobe, was haben die bitteschön damit zu tun, wenn ich mit der Bahn fahren will? Die Anzahl der Reisenden, den Abfahrtstag, ob ein Kind mit will, kann doch wohl nicht wahr sein, dass die Bundesbahn das als zwingend notwendig zur Funktionalität einer solchen Applikation verkauft, uns verarscht damit. Also das kann so nicht wahr sein, das kann so nicht richtig sein. Bahnfahren ist ja nun auch was ganz Wichtiges. Für viele gehört es ja zur Grundversorgung, so wie Essen und Trinken, weil sie anders nicht zu ihrem Arbeitsplatz kommen, zum Beispiel. Die Bahn hat also eine ja wichtige Rolle in unserer Gesellschaft. Für den Klimawandel zum Beispiel. Die Mobilität, die soll ja ausgebaut, verändert werden, dass wir mehr mit der Bahn fahren. Und was passiert? So eine Sauerei. Viele Menschen sind ja auf die Bahn angewiesen. Und die Bahn ist verantwortungslos und hintergeht uns, muss ich hier ganz klar sagen. Ich betrachte das als bösartiges Hintergehen von persönlichen Interessen ihrer Kundschaft. Ja, so sieht es aus, so ist die Situation. Diese Applikation DB Navigator ist also voll mit Trackern, die uns kontinuierlich überwachen. Der Sicherheitsexperte oder IT-Sicherheitsexperte Mike Kukitz hat diese Geschichte ins Rollen gebracht und hat versucht, jetzt das mit Anwälten in eine Klageschrift reinzubringen, um die Bahn zu verklagen, weil sie auf positive, gutartige Weise nicht auf diese Vorwürfe reagiert. So, ich denke, wir müssen wirklich überlegen, viele Menschen haben ja Angst davor, dass sie ausgespielt werden, überwacht werden. Immer wenn ich nur das Wort Amazon oder Alexa in den Mund nehmen, kräuseln sich bei manchen die Fußnägel. Obwohl laut neuesten Erhebungen nahezu 70% aller Haushalte in Deutschland mit mindestens einem dieser Sprachassistenten ausgerüstet sind. Das bleiben also knapp 30% übrig, bei denen sich dann die Nägel kräuseln. Die fahren aber wahrscheinlich mit der Bahn. Die fahren auch mit ihrem Auto. Und das übermittelt ja noch viel mehr Daten. Ich bin seit Monaten dabei, das zusammenzutragen, weil ich da einen Beitrag draus machen will. Aber es kommen immer mehr Daten dazu. Und man muss sich das nur mal überlegen. Man ist gezwungen, diese Applikation aus irgendwelchen Stores aus dem Internet herunterzuladen, bei denen man die Bedingungen dieser bahnfremden Plattformen akzeptieren muss, die so umfangreich sind, dass ich wirklich behaupten kann, kein Mensch, es sei denn interessierte Datenschützer, haben diese jemals gelesen, bevor sie zugestimmt haben. So, man muss sich also verkaufen, noch nicht ganz die Seele, aber zumindest ein Teil davon, damit man überhaupt so eine Applikation bekommt. Und dann muss man der deutschen Bundesbahn angeben, wer man ist, wo man ist, was man ist. Man muss Zahlungsmethoden hinzufügen, Kunden oder Kreditkarten oder was auch immer. Und die Bahn hat nichts Besseres zu tun, als das an mehr als 10 Unternehmen weltweit weiterzugeben. Sag mal, Kinder, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Seid ihr eigentlich noch normal? Was ist denn das eigentlich für einen Scheißladen, dass man so etwas macht und noch nicht mal darauf reagiert, wenn man freundlich darauf hingewiesen wird, dass hier ganz fundamentale Grundrechte der Kunden mit Füßen getreten werden. Also der auf Datenrecht, Schutzrecht spezialisierte Anwalt Peter Hense hält diese Applikation für rechtswidrig. Und die wollen also jetzt sehen, dass sie das per Klage ändern können. Die Bahn hat wohl mittlerweile geantwortet und hat klar erklärt, dass sie nicht vorhat, etwas Wesentliches zu ändern. Was für ein Sauladen. Gut, also nur, dass Sie mal wissen, wenn Sie mit der Bahn fahren und wenn Sie diese Applikation auf Ihr Telefon draufgeladen haben und wenn Sie die Verantwortung dafür übernehmen, für alles, was mit Datenschutz, Sicherheit, Viren, Würmern und sonstigen Müll zu tun hat, wenn Sie das dann zwangsweise übernehmen müssen, wenn Sie vorher amerikanischen Unternehmen alle möglichen Zugeständnisse gemacht haben, in Bedingungen, die Sie vielleicht gar nicht gelesen oder zumindest nicht verstanden haben, und dann anschließend dürfen Sie einen Beförderungsvertrag schließen mit der Bahn, damit diese Daten weiter verkauft werden. So, schauen wir mal ins Ausland. In das Land, welches rechtswidrig andere Länder einfach überfällt, um die Ideen irgendeines verbrecherischen Staatsführers umzusetzen. Aber darüber wollte ich jetzt im Moment gar nicht sprechen. Sie wissen, wie ich von der Bestie aus Russland denke, und das hat sich auch nicht geändert. Selbst wenn mir diese ganzen, ich möchte die meine Begriffe für diese Menschen nicht nennen, die Russland hoch und in Ehren halten und diese Oberrussen da auch noch die Stange halten. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Ihr seid nicht gezwungen, das zu hören. Schaltet das jetzt hier am besten ab. Das ist meine Erlaubnis dazu. Mir ist es lieber, ihr hört überhaupt nicht mehr zu. Aber die normalen Menschen, an die möchte ich mich jetzt nochmal wenden, um sie darüber zu informieren, was in Russland jetzt vor, ich glaube, das ist schon fast einen Monat her, passiert ist. Und zwar in der Moskauer Metro kann man seitdem per Gesichtserkennung bezahlen. Die brauchen also kein Dattelfon mehr. Die sind also schon viel weiter als wir. Die gehen da rein, gucken in die Kamera, grinsen die Kamera an und da sitzt irgendwo ein Rechner und sagt, oh ja, fein, du darfst. Ich habe ja deine Kontonummer, buch das von deren Konto ab und damit haben sie die Erlaubnis zu fahren. Ist doch ein technologischer Komfort, der bei uns gar nicht denkbar ist. Ja, aber auch gar nicht gewollt, würde ich mal sagen. Ja, und warum erzähle ich Ihnen das? Dieses sogenannte FacePay, das also Bezahlen per Gesichtserkennung, das hat natürlich auch Hintergründe. Das heißt eigentlich nicht. Der Hintergrund ist nur, dass man damit mit Gesichtserkennung bezahlen kann. Der Hauptgrund ist biometrische Daten. Man muss ja wissen, man muss sich ja da registrieren. Man muss also seine biometrischen Daten, sein Gesicht und was weiß ich auch alles, vorher hinterlegen. Und wenn man das vorher hinterlegt hat und alles gespeichert ist, dann kann man wiedererkannt werden. Aber nicht nur da. Man braucht im Grunde genommen ja nur die ganzen Kameras mal anzusehen, die in Russland, nicht nur in Russland, in vielen anderen Ländern auch, öffentlich installiert sind und die so hochauflösend sind, dass wir unsere Handykameras, die sehr gut geworden sind, eigentlich wegwerfen müssten. Und was passiert mit diesen ganzen Bildern? Glauben Sie wirklich, es würde nur der Zugang zur Metro, dass man die Schranke, der Eingang geöffnet wird, wenn ich in die Kamera grinse, dazu genommen wird? Nein, das ist nur ein Gimmick, das ist nur Nebensache. In Wirklichkeit geht es nämlich darum, dass, und daraus machen die Russen gar kein Geheimnis, die Organisation. Es geht darum, dass man die Bevölkerung kontinuierlich immer und überall überwachen kann, dass man immer und überall weiß, wer wo ist. Diese Technologie, dass sie nicht nur für die Metro benutzt wird, sondern in der Hauptsache für etwas anderes, da hat die Juristin bei der Bürgerrechtsplattform OVD Info, Daria Korolenko, berichtet, dass die Festnahmen zu bestimmten Zeitpunkten, zum Beispiel in allen Festigkeiten, allen öffentlichen Anlässen sowas, immer massiv hochgehen, weil in den Datenbanken, in den staatlichen Datenbanken verzeichnet ist, wer schon mal was Böses gesagt hat, wer schon mal aus russischer Sicht inkorrekt von einem Angriffskrieg gesprochen hat und nicht von einer militärischen Spezialoperation. Das ist ja sowas von absurd, sowas zu sagen. Und ähnlich sagen. Der kleinste Protest kann ja nun schwerwiegende juristische Folgen haben in Russland. Wenn jemand sagt, wir haben einen Krieg angefangen gegen Ukraine, kann er bis zu 15 Jahre in den Knast kommen. Und das ist noch ein Knast, nicht solche Erholungsdinge, wie sie bei uns manchmal laufen. Ja, an den Feiertagen zum Beispiel, 9. Mai und 12. Juni, da sind auch die Verhaftungszahlen drastisch nach oben gegangen. Warum? Weil auch da wurde bei allen öffentlichen Feiern wurden die Kameras überwacht und man hat herausgefunden, vollkommen elektronisch, automatisch durch Computer, wenn man jemanden gefunden hat in der Menge, der da mitprotestiert hat, der nicht staatskonform war und hat den dann gezielt verhaftet. Es ist also so, dass die biometrischen Merkmale, die vorher schon erfasst waren, inklusive einer Beschreibung dessen, der da gespeichert ist, was er denkt, welches Geisteskind er ist und so weiter, dass die genutzt wurden und werden, um das Volk zu durchsieben und alle diejenigen, die man nicht so richtig gern mag, dann an die Kandare zu nehmen. Das ist eine Überwachung, wie wir sie uns vor 10 Jahren eigentlich noch gar nicht gedacht haben, noch gar nicht vorstellen konnten. Es gibt jetzt natürlich einige, die sagen, das passiert ja in anderen Ländern auch. China ist es ja genauso. Wenn du da auf ein öffentliches Klo gehen willst, musst du ja auch Gesichtserkennung vorher machen. Und da sagt er dir dann, nee, tut mir leid, du hast heute schon 2-mal gekackt, du kriegst kein Papier mehr. Dem ist egal, dem Rechner, ob du einen Durchfall hast oder nicht. Oder in London, mit diesen unendlich vielen Kameras, die da rumstehen. Was damit alles gemacht wird, weiß keiner. Ob man davon ausgehen kann, dass das alles nur zum Schutz der Bevölkerung ist. Naja, gut, das ist so eine merkwürdige Geschichte. Also, FacePay, ja, so heißt der Kram. Dieses Bezahlen mit Gesichtserkennung in Russland ist für mich der nächste Schritt in die Unfreiheit. Ob er bei uns kommt, liegt ganz an uns. Wenn wir da nicht mitmachen, wenn wir zum Beispiel bei dieser Überwachung an Flughäfen, die ja nun getestet worden ist bis zum geht nicht mehr und teilweise eingebaut worden ist in die Technologie eines Flughafenbetriebes, wenn wir uns das alles gefallen lassen und nicht dagegen aufstehen, wenn wir nicht das Recht haben, maskiert herumzulaufen. Man muss sich nur mal diesen Schwachsinn überlegen, der auch bei uns in Deutschland passiert. Zum Beispiel, ich darf mich ja nicht maskieren. Ich darf im Auto nicht maskiert fahren. Ich muss also meine FFP2-Maske im Auto abnehmen. Das verlangt der Gesetzgeber von mir, damit er mich erkennen kann, wenn ich irgendwo zu schnell fahre und einen von diesen Hoffotografen am Straßenrand mit meinem Bild erfreue. Dieser Schwachsinn. Was passiert, wenn jetzt jemand neben mir sitzt, der entweder gefährdet ist oder einfach nur aus dem Grund, wenn ich so eng zusammenhänge und so eng zusammen sitze, weil ich den nicht gefährden möchte mit Viren, egal ob es nun Corona oder was auch immer ist. Darf ich den gefährden? angenommen, ich weiß nicht, ob ich infiziert bin oder der nicht, müssen wir die Maske abnehmen und können uns dann gegenseitig anstecken in dem engen Raum, wo wir uns manchmal sogar ansehen und anblasen beim Reden. Der Schall kommt ja nun nicht aus dem Vakuum. Das ist widersinnig. Absolut widersinnig. Mir kommt das so ein bisschen, also jetzt überziehe ich wahnsinnig weit, so ein bisschen so vor wie in Russland. Die haben nämlich kurz bevor sie diese Gesichtsbezahlmethode in der Metro eingeführt haben, den Leuten gesagt, die Pflicht zur Maske in der Metro wird aufgehoben, damit wir wieder das Lächeln unseres Mitfahrers sehen können. So ungefähr kommt mir das auch in Deutschland vor. Naja, das war jetzt ein Albtraum. Jetzt ist der Albtraum zu Ende. Bei uns ist es ja doch ein bisschen anders. Ich denke, viele gehen jetzt davon aus, naja, bei uns ist das ja nicht so und wird nicht so kommen und mal sehen und was weiß ich nicht alles. Ja, das hoffe ich auch. Aber wollen wir die Sache mal von einer etwas anderen Seite aus betrachten? Was passiert denn bei uns im Handel? Der Online-Handel ist in der Zeit des sogenannten Lockdowns, des Einschlusses, wer gar keiner war, und in der ganzen Corona-Zeit doch massiv gewachsen, weil viele Leute nicht in die Geschäfte gegangen sind, nicht bummeln gegangen sind, nicht in die Einrichtungshäuser gegangen sind oder durften. Und der stationäre Handel hat Probleme gehabt. Gut, da durfte man hin, aber da sind die Menschen auch nicht in Massen hingeströmt, so wie das vorher war. Ja, und was machen die jetzt? Ja, die merken natürlich, dass ihnen die Kunden abspenstig gemacht werden von Online-Angeboten und müssen in irgendeiner Art nachziehen. Fast alle großen Handelsketten in Deutschland arbeiten an Konzepten unter der Überschrift Supermarkt der Zukunft. Bei Rewe wird unter der Bezeichnung Pick and Go, muss ja eigentlich sein, damit es was wert ist, in einer kleineren Filiale in Köln, an die Kölner viele Grüße von jemand, der in der Röndorfer Straße gewohnt hat, in der Filiale in der Zeppelinstraße, das Einkaufen ohne Kasse für einen begrenzten Kundenkreis, muss ich sagen, getestweise eingeführt. Die Kunden müssen sich beim Betreten des Geschäfts per App einchecken und dann können sie das, was sie haben und kaufen wollen, einfach einstecken. Ja, einstecken in die eigene Tasche, in die Hosentasche, in die irgendwohin. Kameras, Sensoren und registrieren das. Das wird an den Computer weitergeleitet und der Computer wertet das dann alles aus und sagt, ah, der hat sich Haribo eingesteckt, ah, der hat sich was weiß ich was eingesteckt, ah, der hat 20 Rollen Toilettenpapier in die Hosentasche gesteckt und so weiter. Und dann wird all das, was man dann mitgenommen hat, mitnehmen durfte, selbstständig verwurstelt. Und wenn ich rausgehe aus dem Laden, dann gehe ich eben raus, da brauche ich nichts zu machen. Dann sagt der Computer, so, jetzt ist er weg, jetzt rechne ich ab, hol mir das Geld von seinem Konto, alles gut. Das funktioniert auch. Und es gibt noch ein paar Macken, aber man sollte sich's vielleicht mal ansehen. Es soll bis September, wenn ich mich recht entsinne, getestet werden mit ausgewählten Mitarbeitern und danach soll es wohl möglicherweise öffentlich gemacht werden, wenn die Tests erfolgreich ablaufen. Ich habe vor 2 Jahren schon mal berichtet über ähnliche Läden bei Amazon in den USA, wo das auch schon gemacht wird. Da ist es aber ein bisschen anders. Und zwar, man kann in dieser Filiale auch dann bei uns ganz normal einkaufen. Also es wird noch eine Kasse geben und auch der Normalbürger, der kann dann sein Toilettenpapier an der Kasse abrechnen lassen und normal bezahlen. Ob man noch mit Geld bezahlen kann, ist die andere Frage. Also, da tut sich was. Edeka macht ja auch mit. Die nennen das, ganz im Sinne, dass wir in Deutschland zu wenig Begriffe haben, Tiny Store. Und dieser Tiny Store, der soll ganz ohne Verkaufspersonal auskommen. Da kann man also überhaupt nicht mehr an einer Kasse anstehen oder bezahlen. Und man nagelt sich auch da wieder an eine Applikation auf sein Telefon oder geht an ein Touchscreen im Geschäft. Das ist ein winziger Laden, um den es da geht. Der ist in Reningen in Baden-Württemberg. Also wer da ist, kann sich das mal ansehen. Reningen mit Doppel-N, Reningen eigentlich. Und toucht dann auf dem Screen da herum, bis man zusammengetoucht hat, was man kaufen will. Und das, was man dann per Touch deklariert hat, ich will haben, und das wird dann von Greifrobotern in Lagereinheiten, die hinter dem Verkaufsraum sind, wo man als Käufer gar nicht reinkommt, zusammengestellt und zu einem Abholschalter transportiert in so einem Container. Und da kann ich als Kunde die Ware, die ich mir zusammengetatscht habe, dann in Empfang nehmen. Und die Abrechnung passiert, wie vorher auch schon beschrieben. 800 verschiedene Artikel können auf diese Art und Weise eingekauft werden. So, dass diese Läden dann natürlich 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche offen gehalten werden können, ist klar, wenn man kein Personal braucht. Und da gelten dann auch nicht die normalen Ladenöffnungszeiten. Das heißt also, die Personen, die jetzt da noch beschäftigt sind, werden in Zukunft für solche Läden nicht mehr gebraucht. Und wir können unabhängig von der Uhrzeit jederzeit einkaufen. Es gibt noch einen, und zwar, weiß ich gar nicht, wie der ausgesprochen wird, Tegut. Wie T, aber nur mit einem E und dann gut wie schlecht, Tegut. Die haben bereits in 3 Minimärkten ohne Verkaufspersonal im Großraum Fulda einen Test gestartet. Das ist in Betrieb. Der Kunde muss dann auch hier wieder eine Applikation installieren mit den üblichen Berechtigungen und den ganzen Kram. Und dann kann man mit dieser App, mit dem Datafon die Tür des Geschäftes, das heißt übrigens Theo, das Geschäft, Tegut, Theo, irgendjemand denkt sich was dabei, öffnen. In den Waren kann er dann die Ware selbst aus den Regalen nehmen und scannen. Da ist also noch Handarbeit gefragt. Das Bezahlen ist dann genauso wie bisher auch per Karte oder per App. Diese Theo-Filiale, die sind also noch ein bisschen näher an unseren normalen Supermarktkonzepten, die wir im Moment haben. Und ob denn das nun wirklich sinnvoll ist, ist die Frage. Also in Neubaugebieten denkt man sich, oder vor Kliniken oder Universitäten oder Verkehrsknotenpunkten oder selbst auf Firmengeländen von Großfirmen möchte man solche Dinge da installieren, damit das Einkaufen schneller geht und bei einigen Modellen eben auch keine Kassen da sind. Keine Kasse heißt keine Schlange vor der Kasse. Ich muss auch nicht warten. Ja, Schlangen an der Kasse, das ist das, was die Menschen am meisten nervt. Es gibt noch eine andere Geschichte, die dann nicht mit direkter Erkennung, aber sowas zu tun hat. Und zwar muss ich mich wieder an die Kölner wenden. In Köln testet Rewe gemeinsam mit Vodafone seit Anfang Juli einen fahrenden Kiosk. Das ist so ein kleines, klein, wie hoch wird es sein? Vielleicht 1,50 Meter hoch und 2 Meter lang oder 2,50 Meter. Sieht aus wie ein Auto auf der Kirmes für Kinder, vielleicht ein bisschen größer. Und ist dann in Rewe-Farbe, so rot-weiß mit großen Beschriftungen drauf. Dieses Auto fährt vollkommen autonom, kreist im Grunde genommen immer durch die Gegend. Und zwar im Kölner Gewerbecampus Karlsberg. Also gucken Sie mal hin, wenn Sie am Wochenende nichts anderes zu tun haben. Gewerbecampus Karlsberg. So, da kreist es also feste Bahnen. Und wenn Sie was wollen, also Sie haben Frühstückspause, stehen auf, gehen aus Ihrem miefenden Büro raus, warten einen Moment, kommen, biegt das Ding irgendwo um die Ecke, winken Sie dem zu, das erkennt, dass Sie winken und kommt zu Ihnen und hält an. So, und dann haben Sie da wie so ein Warenautomat im Grunde genommen, da können Sie dann auch da drauf rumtatschen, bekommen das, was Sie haben wollen, in der Ausgabeklappe raus, müssen wieder mit Ihrem Telefon, mit der Applikation bezahlen und Naja, es wird also Snackmobil genannt. Auch hier wieder, in Deutsch gibt es sowas nicht, aber spielt ja auch gar keine Rolle. Es hat also kleine Speisen und Getränke an Bord, auch gekühlte Getränke. Und auch das ist ein Test, wie es weitergehen soll. Im Moment, obwohl es autonom fährt, muss aber ein Mensch da hinterherlaufen für die Fälle, dass das Teil wild wird und der Meinung ist, es müsste irgendeinen unliebsamen Vorgesetzten überfahren oder so, dass er das noch per Nothalt stoppen kann. Aber Sie sehen, der Handel, der Einzelhandel, denkt kräftig nach und geht kräftig neue Wege. Und diese neuen Wege bedeuten auch, dass auch da zum Teil mit Gesichtserkennung, mit biometrischen Daten, mit Speicherung gearbeitet wird. Und wem diese Daten dann anschließend weitergegeben und zur Verfügung gestellt werden, das weiß noch keiner. Diese Systeme müssen erstmal laufen, damit Leute, die sich damit auskennen und die Verantwortung haben, dann auch sagen können, ich guck mir das mal an und sehe mal, ob das alles noch ganz koscher ist. Ich habe letztens was erzählt über die Pläne verschiedener Nationen zur Besiedelung oder Ausbeutung des Mondes und einer mondumlaufenden Raumstation. Aber wir sollten mal einen Blick auf etwas anderes werfen. Und zwar vor 45 Jahren sind die Voyager-Raumsonden, also die Reisenden, gestartet worden. Heute sind es die Objekte, die menschengeschaffenen Objekte, die nach unserem Wissen, wenn es vor uns nicht schon andere Menschen gab, am weitesten von der Erde entfernt sind. Und zwar in Bereichen, ja, da war ja vorher noch keine Sonde, noch kein nix. Die Zwillingssonden, die sind nacheinander gestartet worden, also nicht gleichzeitig, Voyager 1 und 2, die haben mittlerweile die Heliosphäre der Sonne verlassen und sind noch weiter in einen Raum vorgedrungen, von dem wir keine Ahnung haben. Die Sonden senden weiterhin Daten, das war so gar nicht vorher geplant, ne, geplant gehofft vielleicht. Aber in den vergangenen 3 Jahren hat es dann doch zunehmend Probleme gegeben. Man muss sich überlegen, die Strahlung der Sonne wird ja immer schwächer, je weiter die sich entfernen. Und die Solarzellen, die nehmen sicherlich auch in ihrer Leistungsfähigkeit ab. Und da musste man jetzt nach und nach einige Geräte abschalten, um mit der Leistung, die man noch gewinnt, dass sie ausreicht für das, was man noch Wichtiges erkennen und erfahren will. So, die Kontrollsysteme, die sind alle redundant ausgelegt in den Sonden, aber in der Voyager 1 zeigen die redundanten Dinge da komplett unterschiedliche Daten an. Das heißt, eins davon ist kaputt. Jetzt weiß man nicht so genau, welches ist denn das nun? Und versucht das herauszubekommen. Problem ist natürlich, die Sonden sind seit 45 Jahren unterwegs. Das heißt, die Pläne sind älter als 45 Jahren. Jetzt muss man sich heraussuchen, wo sind die Pläne? Das sind Pläne auf Papier. Wer versteht denn die Pläne heute noch? Denn überleg mal, da waren vielleicht Leute, die 45 Jahre alt waren, die diese Sachen entwickelt haben und die sind dann heute 90 Jahre, wenn sie noch da sind, ob sie dann das noch verstehen würden. Aber die meisten sind ja nicht mehr unter uns, sondern begleiten vielleicht die Voyager-Mission auf einer anderen Ebene. Und jetzt muss man sehen, wie man damit zurechtkommt. Ach so, ja, ich hatte eben gesagt, die sind unterschiedlich gestartet. Also am 20. August 77 ist Voyager 2 gestartet und die Voyager 1 am 5. September 77 oder andersrum, ja. So, ja, jetzt sind die unterwegs. Jetzt muss man sehen, dass man die Daten immer noch bekommen kann, die am wichtigsten sind. Die haben Fotos geschickt. Über 50 Monde der unterschiedlichen Planeten haben die besucht und haben Fotos gesendet, die wir vorher so nicht sehen konnten, wo wir auch mit unseren besten Teleskopen nicht hinsehen können. Und die Atmosphäre des Jupiters zum Beispiel oder die aktiven Vulkane auf dem Jupitermond Io und die Saturnringe. Und alles das haben uns diese Sonden zur Erde zurückgeschickt. Übrigens, die Solarzellen, okay, die bringen da auch ein bisschen Leistung. Aber in der Hauptsache werden die betrieben mit Plutonium-Generatoren. Und naja, das ist auch, der Brennstoff geht ja auch langsam zu Ende. So, nur mal zur Entfernung. Also, Voyager 1 hat mittlerweile eine Entfernung zur Erde erreicht, 23 Milliarden Kilometer. Der Mond ist knapp 400.000 entfernt. Und das ist schon weit, da komme ich nicht hin. Und beim Voyager 2, da sind es 20 Milliarden Kilometer. Also, die haben das Sonnensystem verlassen, die sind außerhalb der Heliosphäre. Das ist also so eine Art Blase im insularen Raum, die durch den Sonnenwind gebildet wird. Und da, wo der Sonnenwind dann quasi nicht weiterkommt, da ist die Grenze dieser Heliosphäre. Aber mittlerweile denkt man, dass diese, dass eine solche Grenze, die ja nicht physikalisch wirklich existiert, sondern nur messtechnisch eventuell erkennbar sein wird, dass die eigentlich noch viel weiter weg ist und sogar noch hinter der Oortschen Wolke liegen wird. Also Oortsche Wolke, das ist so, sind eine Menge kleinere Objekte, die trotz dieser großen Entfernung immer noch unter dem Einfluss der Anziehungskraft der Erde stehen. Gut, also ich wollte nur mal sagen, die beiden Jungs oder Mädels, was weiß ich, sind nach wie vor unterwegs. Derzeit reisen sie mit einer Geschwindigkeit von 61.000 Kilometern pro Stunde. Und Voyager 2 ist ein bisschen langsamer bei 55.000 Kilometern pro Stunde. Und die sind auf dem Weg zur Milchstraße. Die wollen also gar nicht zurück und die sollen auch nicht zurück. Die haben auch Datenträger an Bord für den Fall, dass sie mal von irgendeiner anderen Intelligenz, muss ja keine Intelligenz sein, Intelligenz ist ja nur für uns was Wichtiges. Vielleicht gibt es ja etwas anderes, was vergleichbar oder einfach was einfach anders ist als Intelligenz und trotzdem existiert und die Umwelt erkennt und darauf reagiert. Von einem solchen anderen Daseinsform eingefangen wird. Und da haben sie also Datenträger mit Musik drauf. Da ist zum Beispiel Musik von Bach, Mozart, Beethoven, von Chuck Berry und auch aus Ländern, wo man im Grunde genommen Klänge aufgenommen hat, die man mit darauf gepresst hat, aus Bulgarien, Japan, Peru, Australien ist glaube ich auch dabei und auch Grußbotschaften in 55 verschiedenen Sprachen. Ja, da haben die Außerirdischen, wenn sie denn dann so einen Teil finden sollten, eine Menge zu tun, bis sie verstehen, was das für ein Quatsch ist, den wir da weggeschickt haben. Also, es ist schon Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass so etwas über so lange Zeit, über so große Entfernung existiert und dennoch Informationen zu uns zurückschicken kann, zu unserem Heimatplaneten. Es ist hervorragend, was die Wissenschaftler da geschaffen haben. Ich finde es toll. So, und das soll es für heute gewesen sein. Wir sollten mal darüber nachdenken, was eigentlich auf dieser Welt los ist. Überall gibt es Streit, überall gibt es Zank, überall gibt es Auseinandersetzungen, überall drohen Konflikte und wir sitzen hier und unterhalten uns manchmal in Deutschland über unsinnige, unwichtige Sachen. Ich gehe davon aus, dass wir, obwohl ich bin Deutscher, ich bin aber nicht unbedingt stolz darauf, Deutscher zu sein, denn Deutschland hat viel zu viel Scheiße gebaut in den letzten 100 Jahren, reicht ja schon. Ja, oder 200 oder 150 oder egal, früher auch schon. Ich möchte einfach nur ein Mensch sein. Und ich bin stolz darauf, was die Menschheit bisher schaffen konnte. Und ich denke, dass wir als Nation, die technisch weiterentwickelt ist und eigentlich auch moralisch sicher sein sollte, bin ich mir bei einigen Mitbewohnern in Deutschland leider nicht mehr sicher, dass wir es schaffen, diese schweren Zeiten gemeinsam zu überstehen. Ich bin überzeugt davon, dass wir nächstes Jahr immer noch sicherlich mit hier oder da oder dort kleinen Abstrichen, aber immer noch genauso fröhlich, wenn wir es denn sind, und zufrieden sein werden wie heute. Ein bisschen weniger Wohlstand tut nicht weh. Gut, manch einer, wenn man dem ein bisschen Wohlstand wegnimmt, dem tut es schon weh. Aber es gibt natürlich auch viele, denen tut es nicht weh, wenn man ihm ein bisschen wegnimmt. Und wenn man das auf alle verteilt, die es unbedingt notwendig haben, unsere Regierungen sind ja mittlerweile dabei, wenn diese saublöden Streitereien nicht wären und dass die Opposition immer, egal wer, wann, wo, was sagt, das alles verteufelt und zerreden will. Wenn man das mal gemeinsam machen könnte, dann wäre schon viel gewonnen. Ja, aber es ist ja nun mal so, und ich sehe es ja selbst bei uns, auch bei den Kommentaren zu den Videos, mit welcher Engstirnigkeit und Dummheit manche Leute da nach außen treten. Aber es ist so. Wir sind so, und es ist die Frage, muss man sich anpassen oder muss man versuchen, das in eine Bahn zu bringen, die anständiger ist. Naja, denken Sie selbst darüber nach, sind schlau genug, sonst würden Sie das hier nicht aushalten. Ich bedanke mich, dass Sie bisher zugehört haben, bedanke mich bei allen Spendern, die trotz der schwierigen Situation helfen, mit weiterzumachen. Im Moment ist es natürlich wieder, naja, katastrophal mit Spenden, verständlich, und auch mit den Werbeeinnahmen, das ist nicht so ganz verständlich, aber naja. Und möchte Ihnen aber noch sagen, erholen Sie sich, denn ich kann in 4 Wochen, also nächsten Monat, keinen Audiocast machen. Ich bin unterwegs, habe auch nicht die Möglichkeit dazu. Ich hatte es ja schon mal angekündigt, sowas kann passieren. Also, wir haben jetzt den 1. August. Ich muss es heute machen. Ich hatte gestern keine Zeit. Normal mache ich es immer einen Tag vorher. Und dann am 1. Montag im September gibt es also keinen. Dafür aber wieder im Oktober, November, Dezember, Januar, Anfang Februar, 1. Montag im Februar wird es auch keinen geben. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie noch nicht in Urlaub waren, einen schönen Urlaub. Fahren Sie vorsichtig, kommen Sie gesund zurück und bis auf das nächste Mal. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit mindestens übrig behalten, und mein Bitte hier neben mir winkt auch mit, und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.